Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Schönen guten Tag, wir sind's Breitband. Heute mit Christine Watti und
mit Christian Grasse, hallo.
Und Christian Grasse wurde schon bitterlich enttäuscht. Na. Gestern hat er noch über die Breitband-Facebook-Seite verkündet, dass er Blumen gerne mag.
Ja.
Sie wissen schon, wegen Valentinstag und so. Und wir haben dennoch diese Sendung heute ziemlich unblumig gestaltet.
Stimmt, mit einem Ausrufezeichen dahinter. Denn Tulpen gibt es keine, aber dafür eine saftige Gefängnisstrafe. Und zwar für den US-amerikanischen Journalisten und Netzaktivisten Barrett Brown. Welchen Einfluss ein von ihm verbreiteter Link zu gehackten Dokumenten auf das ohnehin schon umstrittene Urteil hatte, darüber reden wir gleich. Und wir erzählen Ihnen natürlich auch die ganze Geschichte rund um Barrett Brown.
Ebenso die vom Verschlüsselungsprogramm GNU-PG und seiner gerade überstandenen Finanzmisere, die Frage stellen lässt, wie Open Source Software sinnvoll finanzierend werden könnte. Außerdem schauen wir auf die Hochburg des User-Generated Contents auf YouTube. Die Videoplattform wird nämlich heute 10 Jahre alt.
Und drumherum gibt es wie immer natürlich auch Musik aus dem Netz. Die kommt unter anderem von Jakarta Records, ein Hip-Hop- und Elektro-Label aus Köln und Berlin. Das feiert gerade seine 80. Veröffentlichung und verschenkt deshalb eine Download-Compilation mit bisher unveröffentlichten Songs befreundeter Musiker. Winter in Jakarta heißt die Songsammlung und daraus hören wir Glory von Like.
Klingt gut. Achso, und Christian, warte mal kurz. Guck mal, schau mal. Ich habe doch noch eine Blume für dich. Ich habe dir eine gemalt.
Das ist wirklich schön, danke dir.
Autumn leaves crumble over the concrete, symbolize the changes in life that involve me, growth and development, the habits of my mind's inherited, the moments that we share, I cherish it, we go through phases, appreciate the stages that help mold me, or whether those less fortunate, left lonely, can't wait to stress on me, insecurities got me guarding my heart like a stretch goalie, but the creator knows what's best for me, motivated by life, family, loved ones, and the success only, trying to be another success story. I'm just dealing the cards that was set for me. Give me the glory. To reject any negativity directed towards me. Respect the wisdom of the elders, they were here before me. Never assume if you ain't hear the story. For years I heard the story of heaven and hell. Is this purgatory or is this paradise? Is it a state of mind? Why do we pay the price of somebody else's vices? We sold the way to Christ to live a way that's righteous. At least in my society, it seems that way is whiteness. Wishing a meteorite to hit the meteorite. What they feeding these babies, it ain't Pedialyte. I ain't trying to get all deep like what's the meaning of life. But let me drop a couple jewels, put some bling in your life. One love, trying to be another success story. I'm just dealing the cards that were set for me. Give me the glory.
My eyes am free. You rich, but I'm free. You pretty, but I'm free. You long hair, but I'm free. Your shoes match your pocketbook, but I'm free.
Breitband Topic.
Free Barrett Brown jailed for journalism. So dramatisch klingt einer der Claims, die gerade in sozialen Netzwerken die Runde machen. Sie sprechen sich für die Freilassung von Barrett Brown aus. Am 22. Januar fiel ein Urteil gegen den Journalisten und Aktivisten. 63 Monate muss er in Haft. Davon hat er bereits knapp 2 Jahre Untersuchungshaft hinter sich. Und dazu kommen auch noch $890.000 Strafe.
Und die US-amerikanische Justiz würde sich natürlich dagegen verwehren, dass der Grund, wie in diesem Claim angesprochen, Journalismus für die Verurteilung gewesen sei. In der ziemlich komplizierten Geschichte spielen auch das Aktivistenkollektiv Anonymous und ein Sicherheitsunternehmen namens Stratfor eine Rolle. Das ist ein privater Dienstleister und Think Tank für Geheimdienste. Aber Michael Love, die hat die gesamten Details dieser Geschichte.
A Dallas activist and writer whose criminal case attracted national attention was sentenced to prison today. Barrett Brown received 5 years.
Barrett Brown wird vorerst im Gefängnis bleiben. Mehr als 2 Jahre hat der 33 Jahre alte Texaner bereits in U-Haft gesessen. 3 weitere Jahre stehen ihm noch bevor. Brown, der enge Kontakte zu Anonymous pflegte, recherchierte vor seiner Verhaftung über private US-Geheimdienste, auch mit Hilfe von Material, das Anonymous beim Stratfor-Hack erbeutet hatte. In der Anonymous-Dokumentation We Are Legion aus dem Jahr 2012 sagte er:
Einige der wichtigsten und einflussreichsten Informationen, die Anonymous und die neuen Medien aufgedeckt haben, sind das Ergebnis von Hacks. Diese Informationen können nicht in einem institutionellen journalistischen Prozess eingeholt werden und sie können oder werden auch nicht von politischen Kontrollgremien eingeholt. Die meisten dieser Informationen müssen von Hackern beschafft werden.
Direkt am Stratfor-Hack beteiligt war Brown nicht. Doch die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einen Link verbreitet zu haben, der auf Stratfor-Dokumente verwies. Darin waren auch Kreditkartendaten enthalten. Brown postete den Link von einem Chat, in dem sich Anonymous-Aktivisten austauschen, in einen Chat mit Kollegen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft an Brown: Verwicklung in illegalen Kreditkartenhandel. Das Kopieren eines Links als Straftat, das alarmierte viele Netzaktivisten, Bürgerrechtler und Journalisten. Sie sahen im Geheimdienstrechercheur Brown bald eine Art politischen Gefangenen. Der NSA-Whistleblower Thomas Drake sagte im Dokumentarfilm Hacker Wars:
Der Fall Barrett Brown ist ein weiterer, in dem die Regierung eine klar abschreckende Botschaft transportieren will. Im Kern geht es um Presse- und Meinungsfreiheit. Wie kannst du es wagen, uns den Spiegel vorzuhalten?
Im April 2014 ließ die Staatsanwaltschaft fast alle Anklagepunkte gegen Brown fallen, darunter auch den umstrittenen Copy-Paste-Vorwurf. Übrig blieben Browns Drohung gegen einen FBI-Agenten in einem YouTube-Video, die Behinderung von Hausdurchsuchungen und ein Vorwurf im Zusammenhang mit dem Stratfor-Hack. Brown soll die Identität eines Drahtziehers verschleiert haben. Und das mache ihn zu dem, was im US-Rechtssystem ein Helfer nach der Tat heißt. Für diese Punkte wurde Brown im Januar verurteilt. Kurz vor Prozessende brachte die Staatsanwaltschaft die Sache mit dem Link erneut auf, was den Richter auch überzeugte. Er verurteilte Brown zwar nicht offiziell wegen dem Verbreiten des Links, dennoch floss die Angelegenheit in das Urteil mit ein, in dem Browns Strafmaß nach oben korrigiert wurde. Darüber ärgerte sich Browns Anwältin Marlo Cardedo.
Wenn man dafür verantwortlich gemacht werden kann, was hinter einem Link steht, und das, obwohl der gepostete Link öffentlich zugänglich ist und man nicht mal prüfen konnte, was genau darin enthalten ist, dann wird sich das abschreckend auf journalistische Arbeit auswirken.
Tatsächlich zog eine erste Tech-Journalistin schon am Tag nach Browns Verurteilung Konsequenzen. Quinn Norton, Autorin für das Magazin Wired, erklärte in einem Blogpost, sie könne angesichts dieses Urteils künftig nicht mehr über Hacks und Datendiebstahl berichten. Zitat:
Ich kann mir Daten, die mir Journalisten vorlegen, nicht mehr ansehen und ich kann sie nicht mehr an Sicherheitsexperten weitergeben, ohne das Gefühl zu haben, den Journalisten, den Sicherheitsexperten und auch mich selbst in Gefahr zu bringen.
Michael Love über den Fall Barrett Brown. Wie erwähnt, Brown hat das Urteil am 22. Januar bekommen, 63 Monate Haft insgesamt, $890.000 Strafe obendrein. Und wir wollen über dieses Urteil und auch seine Aussagekraft für die Zukunft sprechen.
Und deshalb haben wir jetzt Besuch bekommen bei uns im Studio. Und zwar ist Ulf Burmeier hier. Er ist Richter am Landgericht Berlin und er studierte das US-Recht im Rahmen eines Sabbaticals in den USA und hat sich dementsprechend auch viel mit dem dortigen Rechtssystem beschäftigt. Hallo, Herr Burmeier.
Ja, hallo.
Nochmals vielleicht zum besseren Verständnis. Barrett Brown wurde ja nicht wegen der Weitergabe des Links zu den illegal erbeuteten Dokumenten verurteilt, aber seine Strafe wurde deswegen erschwert. Lässt sich denn einordnen, wie groß der Anteil dieses geteilten Links im Strafmaß war?
Ich denke, das lässt sich nur sehr schwer einordnen, schlicht und ergreifend deswegen, weil diese Informationen, soweit ich das einschätzen kann, jedenfalls nicht öffentlich geworden sind. Und ich denke, da sollte man jetzt auch nicht zu viel Kaffeesatz lesen, inwieweit der Richter nun gerade diesem Detail Bedeutung beigemessen hat. Aber auf jeden Fall ist es ja aus meiner Sicht jedenfalls schon bedenklich genug, dass eine typisch journalistische Aktivität, nämlich das Weitergeben von Informationen innerhalb des Kollegenkreises, zum Anknüpfungspunkt für eine Strafschärfung genommen wurde.
Zumal man ja auch nochmal vielleicht zum Verständnis sagen muss, es geht dabei um ein Teilen innerhalb eines Chatraums. Also das würde, könnte man ja vergleichen mit einer Unterhaltung in einer Redaktion, wenn man einem Kollegen von einem Rechercheergebnis oder von einem Fund erzählt.
Ja, ganz genau. Soweit ich das nachrecherchiert habe, jedenfalls war es wohl so, dass es sich um einen privaten Chatraum gehandelt hat, den Barrett Brown eingerichtet hatte, um eben mit anderen investigativ arbeitenden Journalistinnen und Journalisten Informationen unter anderem aus diesem Stratfor-Hack auszuwerten, einfach weil das zu viele Informationen waren, um das alleine zu tun. Und insofern würde ich auch sagen, handelte es sich einfach um einen kleinen Schritt innerhalb der redaktionellen Arbeit, und dass das jetzt wiederum eine Strafschärfung ausgelöst hat, das kann, denke ich mal, aus der Perspektive der Pressefreiheit nur Sorgen bereiten.
Dieses Gefühl der Strafschärfung, beziehungsweise, oder ja, doch, genau das wollte ich eigentlich auch sagen, wirkt ja für uns immer so ein bisschen, als wäre das dann doch ein getarnter Schuldspruch. Vielleicht können Sie das anhand des US-amerikanischen Rechtssystems nochmal erklären, wie das funktionieren kann, dass etwas in eine Bewertung einfließt, aber man eben gar nicht genau weiß, wie viel, aber dann doch eine Rolle spielt bei der Höhe eines Urteils.
Ja, ich denke, das beruht letztlich einfach darauf, dass im amerikanischen Strafprozess unterschieden wird zwischen der Phase, wo es um den Schuldspruch geht, und einer zweiten Phase, dem sogenannten Sentencing, wo dann getrennt darüber entschieden wird, welche Strafe für diesen Schuldspruch verhängt wird. Und die Tatsache, dass dieser Link geteilt wurde, ist im Rahmen der Sentencing-Phase diskutiert worden. Und das Interessante daran ist, dass die Staatsanwaltschaft ja gerade in der Phase, wo es um den Schuldspruch ging, diesen Vorwurf nicht weiter erhoben hat, einfach weil es da eine sehr engagierte Verteidigung gab, die sich darauf berufen hat, na, es handelt sich bei dem Weiterleiten des Links um journalistische Arbeit und letztlich auch um Free Speech, also quasi eine Ausübung der Äußerungsfreiheit. Und wenn man das im Rahmen des Schuldspruchs fallen lässt, dann kann man sich natürlich schon fragen, warum genau dasselbe dann bei der Strafzumessung mit einmal ein strafschärfender Faktor sein soll.
Brown soll einen Hacker nicht enttarnt haben, also er hat einen Hacker gedeckt, könnte man sagen. Journalistisch ist das natürlich auch Quellenschutz. Heißt das jetzt, dass dieses Urteil vielleicht auch dahingehend interpretiert werden könnte, dass in Zukunft Journalisten ihre Quellen nicht mehr schützen können?
Das ist in der Tat so. Allerdings muss man sagen, dass das im amerikanischen Rechtssystem leider keine Neuigkeit ist. Also es gibt einfach diesen Quellenschutz, wie wir ihn in Deutschland kennen, in der Eindeutigkeit in Amerika jedenfalls nicht. Es gibt da eine Reihe von Supreme Court Entscheidungen, wo Journalisten in der Tat gezwungen wurden, bestimmte Quellen preiszugeben. Und es ist auch in den USA leider an der Tagesordnung, dass Journalisten sogar in beugehaft genommen werden, um ihre Quellen offenzulegen. Also da gibt es einfach ein anderes Rechtsverständnis an dieser Stelle. Insofern muss man sagen, ist der Barrett-Brown-Fall insoweit eigentlich eher ein weiteres Beispiel in einer Serie und kein völliges Novum.
Und wenn Sie das jetzt zusammenfassen würden, welchen Fehler genau hat Brown gemacht? Also wenn Sie ihn nachträglich beraten können, was hätte er sich sparen müssen, um nicht eben in diese Situation zu geraten?
Es ist natürlich sehr schwer zu sagen, einfach weil das FBI ja eine ganze Vielzahl von Vorwürfen erhoben hat, aber jedenfalls im Ergebnis muss man sagen, er hätte eigentlich gar nicht mit den Stratfor-Dokumenten arbeiten dürfen. Und das ist wiederum aus der Perspektive des journalistischen Arbeitens natürlich extrem hart. Denn es handelt sich ja zwar um Informationen, die wohl aus Straftaten herrühren, auf der anderen Seite ist das öffentliche Interesse an der Analyse dieser Informationen ganz offensichtlich. Nicht? Denn es handelt sich ja nicht um irgendeine private Firma, sondern um eine Firma, die sehr eng mit staatlichen Stellen zusammenarbeitet. Das heißt quasi, handelt es sich um öffentliches Handeln im weiteren Sinne, das eben ausgelagert war auf Stratfor. Und das ist ja eigentlich die Kernaufgabe der Presse, die Regierung zu kontrollieren und kritisch zu begleiten, auch dann, wenn sie sich quasi privater Subunternehmer bedient.
Ja, und welche Auswirkungen dieses Urteil auf die journalistische Arbeit im Hackerumfeld haben könnte, in einer Zeit, in der ja Leaks und gehackte Dokumente eine immer größere Rolle spielen, darüber reden wir gleich mit unserem Gast Ulf Burmeier.
Und bis dahin hören wir Musik von dem türkischen Indie-Pop-Quintett The Away Days hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Yeah.
Best Rebellious von The Away Days. Links und Infos zur Musik gibt es wie immer bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wir beschäftigen uns in Breitband heute mit dem Urteil gegen den US-amerikanischen Journalisten Barrett Brown. Bei uns zu Gast ist Ulf Burmeier, Richter am Landgericht Berlin und Kenner der US-Justiz. Herr Burmeier, kommen wir mal zur möglichen Auswirkung des Urteils. Das haben Sie vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Ist das Ihrer Meinung nach eine neue rechtspolitische Strategie, um mit gehackten Daten und deren Verbreitung umzugehen, die jetzt auch schon Auswirkungen zeigt? Wir haben vorhin Quinn Norton bzw. ein Zitat von ihr gehört, eine Tech-Journalistin, die gesagt hat, dann kann ich nicht mehr über Hacks Bericht erstatten, weil mir das alles viel zu gefährlich ist.
Also das ist jetzt jedenfalls die, sagen wir, in der netzpolitischen Szene auch in den USA vorherrschende Lesart, dass der Fall quasi ein Beispiel ist für einen Crackdown, ja, auf quasi einen konsequenten Angriff gegen kritisch arbeitende Journalisten. Sagen wir so, die Obama-Administration hat sich generell sehr bemüht, Leaks möglichst zu vermeiden. Es gibt also die schärfste Verfolgung von Whistleblowern im Grunde jedenfalls seit dem Zweiten Weltkrieg, was ja interessant ist für einen demokratischen Präsidenten. Und insofern läge auf den ersten Blick der Verdacht nahe, dass der Fall Barrett Brown im Grunde in diese Kategorie von Fällen gehört, wo Journalisten letztlich abgeschreckt werden sollen und Whistleblower natürlich auch abgeschreckt werden sollen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ursprünglich, während der Fall noch quasi in der Diskussion war, standen auch mal 105 Jahre Freiheitsstrafe wegen verschiedenster Verletzungen des amerikanischen Bundesstrafrechts im Raum. Und vor diesem Hintergrund wären die etwa 5 Jahre dann wiederum gar nicht mehr so drakonisch. Also ich denke deswegen, dass man den Fall etwas differenziert sehen muss, dass man, es fehlt quasi an der Sensibilität dafür, dass es sich um journalistisches Arbeiten handelt. Es gibt offensichtlich kein Privileg für journalistisches Arbeiten. Auf der anderen Seite hätte man Barrett Brown sicher auch noch deutlich härter anfassen können, wenn man es wirklich gewollt hätte.
Wie sehen Sie das in Bezug auf Deutschland, auf unser deutsches Rechtssystem?
Das finde ich ganz interessant. Wir hatten vor einiger Zeit in Deutschland einen Fall, der in gewisser Hinsicht ähnlich gelagert ist, der sogenannte Cicero-Fall, der auch zum Bundesverfassungsgericht ging. Da ging es auch um den Vorwurf gegen Journalisten, dass sie geleaktes Material, in diesem Fall wahrscheinlich vom BKA geleaktes Material, veröffentlicht haben. Und das wurde quasi zum Anknüpfungspunkt für einen strafrechtlichen Vorwurf gemacht. Das ist nach der deutschen Strafrechtsdogmatik schon, sagen wir, zumindest umstritten gewesen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann aber eine Ausnahme statuiert. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich gesagt, nur die reine journalistische Verarbeitung von Material, selbst wenn das durch eine Straftat nur an die Journalisten gelangt ist, soll nicht mehr strafbar sein. Und daraufhin wurde bei uns das Strafgesetzbuch geändert. Da gibt es jetzt quasi eine ausdrückliche Klausel, die Journalisten schützt, wenn sie nicht mehr tun, als geleaktes Material weiterverarbeiten. Aber auch das hat natürlich Grenzen. Also zum Beispiel die Anstiftung ist davon nicht erfasst. Wenn ich also als Journalist gleichsam einen Leak bestelle bei einem Amtsträger, dann werde ich von dieser Ausnahme nicht geschützt. Also auch in Deutschland gibt es kein generelles Privileg für Journalisten, mit quasi Leaks herbeizuführen.
Sie haben ja bereits geschildert, dass das Urteil in den USA klar juristisch herleitbar ist, hätte noch viel härter ausfallen können. Wenn man sich das US-amerikanische Justizsystem genau anschaut, wird es denn in den USA auch in größeren Kreisen abseits von Journalisten und Hackern als besorgniserregend wahrgenommen oder ist das vor allem unser Blick von außen, aus unserer Position heraus?
Also es gibt in den USA eine generelle Debatte über die Defizite des Strafrechtssystems, also die dortigen Freiheitsstrafen werden jedenfalls von vielen Diskutanten, gerade auch aus der Strafrechtswissenschaft und auch aus der Rechtspolitik, inzwischen als exzessiv angesehen. Seit den 80er Jahren hat es da eine dramatische Verschärfung gegeben der ausgesprochenen Freiheitsstrafen. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass die Inhaftierungsquote etwa 10-mal so hoch ist wie in Deutschland. Also wir haben etwa 70 Inhaftierte auf 100.000 Einwohner in Deutschland. In den USA sind es fast 800. Und da sehen einfach viele inzwischen eine Krise des Strafrechtssystems. Also insofern, eine Reformdebatte gibt es da auf relativ breiter Grundlage, aber ob die wirklich dazu führt, dass sich rechtlich etwas ändert, ist aus meiner Sicht zurzeit völlig offen.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu Barrett Brown und dem Urteil gegen ihn, ist das erstmal in der Form konkret sowas wie ein juristischer Einzelfall oder glauben Sie auch, dass das eine Blaupause für die Zukunft sein könnte?
Na, sagen wir so, wenn man diese rechtlichen Regelungen anwendet auf andere Journalisten, dann denke ich, könnte man zu einer sehr breiten strafrechtlichen Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten kommen, die mit geleaktem Material arbeiten. Und ich denke, da sollte man rechtspolitisch darüber nachdenken, und zwar sowohl in den USA als auch in Deutschland, ob es nicht ein öffentliches Interesse gibt, wenn das Journalisten mit geleaktem Material arbeiten können. Möglicherweise gibt es kein Interesse daran, dass sie anstiften können, aber wenn es schon mal geleakt ist, denke ich, macht es Sinn, verdienen, dass sie es auch analysieren können. Und zwar gerade dann, wenn, wie in diesem Fall, es sich ja quasi um den verlängerten Arm des Staates handelt. Also Stratfor ist ja nicht irgendein Unternehmen, sondern wie gesagt, arbeitete zu breiten Teilen auch im Auftrag der Regierung.
Ja. Andererseits könnte man dieses Urteil gegen Barrett Brown ja auch, das haben Sie auch schon so ein bisschen angedeutet, so als staatliche Reaktion auf den wachsenden Kontrollverlust im Leak- und Hacker-Zeitalter interpretieren. Und das geht natürlich dann auf Kosten der Meinungs- und Pressefreiheit. Gleichzeitig sprechen sich auch immer mehr Staatschefs und Minister gegen Verschlüsselung aus und fordern Hintertüren. Bereitet diese Entwicklung Ihnen eigentlich große Sorgen?
Ja, in der Tat bereitet mir diese Entwicklung Sorgen, denn mal ganz ehrlich, wenn man zu einem Kryptoverbot käme oder zu einer Regulierung von Kryptologie, dann würde oder Kryptografie, dann würde das im Wesentlichen dazu führen, dass die Bösen sie weiter benutzen, weil da im Zweifel der Verstoß gegen Kryptoregeln immer noch das kleinere Problem ist im Vergleich zum Beispiel zu Terrorismusstraftaten, während die in Anführungsstrichen unbescholtenen Bürgerinnen und Bürger dann eben keine Kryptografie mehr nutzen könnten. Und das, denke ich, kann auf gar keinen Fall im Sinne des Erfinders sein. Und interessanterweise gibt es da ja auch einen sehr starken Dissens zwischen der Obama-Administration einerseits und den Chefs der Internetkonzerne. Also wenn man das sich mal anschaut, in Stanford gab es gerade eine Diskussion zu diesem Thema und da ist sehr deutlich geworden, dass die amerikanischen Internetkonzerne von der breiten Attacke auf Kryptografie gar nichts halten.
Dankeschön an den Juristen Ulf Burmeier. Es ist, glaube ich, ein Gespräch, das so viele Vorlagen für weitere Diskussionen liefert, dass wir uns an dieser oder anderer Stelle nochmal hier treffen werden in Breitband im Deutschlandradio Kultur. Anlass war natürlich der Fall Barrett Brown. Und das ganze Gespräch können Sie auch zum Mitdenken und Weiterdenken auch auf deutschlandradiokultur.de nachhören. Genau gesagt auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und wir kommen nun zu einem US-amerikanischen Musiker, der nach eigenen Angaben eigentlich schon immer elektronische Musik gehasst hat. Erschreckenderweise musste Dallin Hardy jedoch feststellen, dass er selbst welche macht. Wir hören seinen Track Continue. Continue von Dallin Hardy. Als Stories of My Subconscious beschreibt er seine Musik. Geschichten also, die aus seinem Unterbewusstsein kommen. Mehr davon gibt's bei dem kanadischen Netlabel Argofox. Links natürlich bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute ist ja bekanntlich der Lieblingstag aller Blumenhändler. Valentinstag. Nur uns mögen diese Blumenhändler nicht, denn digital wie wir sind, malen wir unsere Blumen auf Papier mit einem Stift. Und deshalb aber wegen diesem Valentinstag gibt es unsere Medien und Meinungen auch in einer Spezialausgabe. Liebevoll, aber durchaus ernst, kann man die nennen.
Ja, denn wir müssen reden über unsere Beziehung und natürlich auch über die Sicherheit in unserer Beziehung. Damit meinen wir jetzt aber nicht unbedingt hier unser Verhältnis, also Christine und mein Verhältnis, oder das zu Ihnen, liebe Hörer, oder das zu unserem Mann für die Medien und Meinung, Tim Wiese ist das nämlich. Damit meinen wir die Beziehung zu verschiedenen Internetfirmen, die sind ja auch sehr innig. Tim hat da nämlich einen besonderen Liebesbrief aufgesetzt und verschickt wahrscheinlich.
Liebe Internetfirmen, diese Zeilen zum Valentinstag heute schreibe ich lieber auf Papier. Nur zur Sicherheit. Ich sorge mich, dass der Inhalt nicht vertraulich bleibt. Diese Woche war ja Safer Internet Day. Christoph Meinl vom Hasso-Plattner-Institut bietet deswegen zum Beispiel extra einen kostenlosen zweiwöchigen Online-Kurs an. Thema: sichere E-Mail.
Dann sollten Sie darauf achten, dass Sie die Möglichkeiten haben und nutzen, Ihre E-Mails verschlüsseln zu können.
Vorsicht beim Internetverkehr. Schon verstanden. Schließlich leben wir in einer Art offenen Beziehung und verkehren mit mehreren Anbietern. Nur, wir Anwender können noch so aufpassen, wenn ihr, liebe Internetfirmen, euren Job nicht macht, hilft das gar nichts. Hier nur drei Beispiele aus den vergangenen Tagen. Wieder mal keine Rosen haben die Verantwortlichen von WhatsApp verdient. Angeblich kann man seinen Online-Status bei dem Messenger verbergen. Aber denkste, man braucht nur die Telefonnummer irgendeines beliebigen WhatsApp-Nutzers, um herauszufinden, ob der online war oder nicht.
Müller, ich sagte doch keine Nachrichten während der Arbeitszeit.
Schon im Dezember haben Forscher der Universität Erlangen-Nürnberg auf eine entsprechende Sicherheitslücke bei dem Messenger hingewiesen. Und was tut ihr, liebe Verantwortliche bei WhatsApp? Nichts. Jetzt hat sich das Problem sogar noch verschärft. WhatsPy heißt ein Programm, das im Netz kursiert. Es reicht aus, die Software auf einem Miniserver zu installieren. Und schon bekommt man im Überblick, wann ein bestimmter User sein Profilbild und seine Statusmeldungen geändert hat und wann er online war.
Du betrügst mich! Oder wie erklärst du, dass du sogar auf dem Klo WhatsApp benutzt hast? Mir reicht's!
Nichts Böses ahnen auch Millionen Kunden von Online-Shops. Ihre Daten standen völlig ungeschützt im Netz, darunter Adressen und Kreditkartennummern. Das haben Studenten der Universität des Saarlandes rausgefunden. Die drei entdeckten ein Leck in Datenbanken des Typs MongoDB, die von vielen Online-Shops weltweit verwendet werden. Das Bemerkenswerte, gerade wenn sich die Shopbetreiber genau an die Installationsanleitung der Datenbank gehalten hätten, wäre es zu der Sicherheitslücke gekommen und jeder hätte zugreifen können. Ist das mein Auto, das da gerade an mir vorbeifährt? Bis vor kurzem anscheinend eine nicht ganz unberechtigte Frage für BMW-Besitzer. Gerade erst hat nämlich ein Experte im Auftrag des ADAC das Online-System Connected Drive der nicht ganz günstigen Autos gehackt. So war es wohl ohne Probleme möglich, dass Unbefugte die Wagen entriegeln. Mittlerweile hat das Computermagazin CT Details über die für BMW sehr peinlichen Sicherheitslücken veröffentlicht. So hat zum Beispiel das System dem Hacker die benötigten Informationen zum Öffnen der Tür selber verraten. Außerdem sei ein Verschlüsselungsverfahren längst überholt gewesen. Blöd auch, dass wohl bei allen Fahrzeugen die gleichen Sicherheitsschlüssel zum Einsatz kamen. Liebe Unternehmen, wenn ihr zum Valentinstag auch mal wieder etwas Liebes von mir lesen wollt, dann investiert in die Sicherheit unserer Beziehung. Kann ja nicht sein, dass das nur so eine einseitige Veranstaltung ist. Euer Tim.
Tim Wiese mit einem Liebesbrief zum Thema Sicherheit im Netz.
Meinst du, dass die Internetfirmen ihm antworten werden?
Ach, vielleicht, wenn er es faxt.
Genau, das sagen wir ihm noch. Tim Wiese, fax doch bitte diesen Liebesbrief an die Internetfirmen deiner Wahl. Wir hören inzwischen ein bisschen Indie-Chanson. So könnte man die Musik von San Kay beschreiben. Die Pariser Musikerin vermischt Folk, Rock, Pop und Chanson. Und wir hören Balloon, einen von drei Songs ihrer aktuellen Download-EP mit dem Titel Pulse.
Sur vos tombeaux je crache, je suis en l'heure, mélancolie lâche, des heures économiques à souhait, souffler mes bougies, je sais faire, mais l'encens dans le corridor, encore, encore envoyé à l'hélium, ma folle, ma somme, pas un cadeau, pas mieux en photo. J'aimerais que tu m'attrapes, mais tu n'es pas là, tu préfères courir au vent. Élégant et beau, et je m'en fous, je suis sourd, je me rends puissant pour une éternité d'amour. J'aimerais que tu m'attrapes, mais tu n'es pas là, tu préfères courir au vent. Élégant et beau, et je m'en fous, je suis sourd, je me rends puissant pour une éternité d'amour. Monté sur le sort, je flotte, je m'ennuie, je crie, je sais que c'est vide là-haut, je sais que c'est vide. Je sais que c'est comment retrouver la tour. Détour malhabile, mon amour, suspendu au ciel, j'ai gagné un tour et je remue la poussière. Mes eaux troubles, de procès en procès à mes ancêtres loups. J'aimerais que tu m'attrapes, mais tu n'es pas là, tu préfères courir au vent. Élégant et beau et je m'en fous, je suis sourd, je me rends puissant pour une éternité d'amour. J'aimerais que tu m'attrapes, mais tu n'es pas là, tu préfères courir au vent. Élégant et beau, je m'en fous, je suis sourd, je me rends puissant pour une éternité d'amour. Retrouver le sommeil, braquer la lune, joindre la tour, déranger le ciel. Réparer mon sommeil, braquer la lune, ranger l'amour, hurler au soleil. Retrouver le sommeil, braquer la tour, joindre le ciel, déranger l'amour. Réparer le soleil, braquer l'amour, joindre le ciel, déranger la tour. J'aimerais que tu m'attrapes, mais tu n'es pas là, tu préfères courir au vent. Élégant et beau, et je m'en fous, je suis sourd, je me rends puissant pour une éternité d'amour. J'aimerais que tu m'attrapes, mais tu n'es pas là, tu préfères courir au vent. Élégant et beau, et je m'en fous, je suis sourd, je me rends puissant pour une éternité d'amour. Retrouver le sommeil, braquer la lune, joindre la tour, déranger le ciel. Réparer mon sommeil, braquer la lune, ranger l'amour, hurler au soleil. Retrouver le sommeil, braquer la tour, joindre le ciel, déranger l'amour. Réparer le soleil, braquer l'amour, joindre le ciel, déranger la tour. Attrape-moi si tu peux, si tu peux. 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 Attrape-moi si tu peux, si tu peux.
Breitbandbesprechung.
Und wir kleben noch so ein bisschen am Thema Sicherheit im Internet. Sichere Dateiübertragung und verschlüsselte E-Mails sind wichtiger denn je. Das ist schon fast eine Plattitüde, auch wenn man das privat nicht immer ganz so umsetzt, obwohl man es ja weiß. Und das muss man machen, nicht nur um sich persönlich vor staatlicher Überwachung zu schützen, sondern auch ganz grundsätzlich, um eine sichere Infrastruktur für das Internet bereitstellen zu können. Das heißt, fast jedes Webunternehmen und im Prinzip auch so gut wie jede Privatperson ist heutzutage darauf angewiesen. Und die dahinterliegende Software, die ist meistens Open Source, das heißt, sie ist für jeden frei zugänglich, wird häufig von wenigen oder sogar nur einzelnen Personen entwickelt und ist deshalb natürlich logisch viel zu oft unterfinanziert.
Aktuelles Beispiel ist Werner Koch und sein freies Kryptographiesystem GNU Privacy Guard, kurz GNU PG. Das Programm des deutschen Entwicklers wird weltweit für sichere Datenübertragung und auch für E-Mail-Verschlüsselung eingesetzt und ist bzw. war lange chronisch unterfinanziert, trotz staatlicher Förderung. Privat- und Unternehmensspenden haben das Projekt jetzt vorerst gerettet, aber die Frage nach einem zukunftssicheren Finanzierungsmodell ist noch nicht wirklich beantwortet. Wie kann es sein, dass eine essentielle Sicherheitsarchitektur wie GNU-PG vom Schaffen einer einzigen Person abhängt? Und wie können diese und andere wichtige Open-Source-Software-Projekte langfristig und vor allem auch nachhaltig finanziert werden?
Über all diese wichtigen Fragen haben wir uns mit Matthias Kirschner von der Free Software Foundation Europe unterhalten. Und wir haben ihn zuerst nochmal gebeten zu erklären, was genau GNU-PG eigentlich ist.
GNU-PG ist eine Software, mit der ich E-Mails oder andere Daten verschlüsseln kann und signieren kann. Das heißt, ich kann eben E-Mails zum Beispiel so machen, dass andere Leute da nicht mitlesen können, oder kann auch Software, die ich auf meinem Computer installieren will, sicher gehen, dass das die Software ist, die ich will, weil der Autor die mit GNU-PG signiert hat. GNU-PG hat so angefangen, dass in dem GNU-Projekt, das 1983 schon gestartet worden ist, der Bedarf gesehen worden ist für so eine Verschlüsselungssoftware. Und damals hat der Herr Werner Koch dann als Ehrenamtlicher dort bei dem GNU-Projekt mitgemacht und eben die Software GNU-PG dann geschrieben.
Es gab jetzt ein Finanzierungsproblem, was gelöst wurde. Wie wurde GNU-PG aber dann gerade am Anfang, den Sie beschrieben haben, denn eigentlich finanziert?
Also nachdem es eben erst eine Zeit lang ehrenamtlich entwickelt worden ist, gab es dann Anfang 2000, Ende 1999 rum, eine Finanzierung von dem Wirtschaftsministerium. Später gab es dann noch eins vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die sind jetzt halt so nach und nach dann ausgelaufen. Und die anderen Aufträge, die Herr Koch mit seinem Unternehmen halt bekommen hat, haben nicht gereicht, um jetzt die Software weiter zu warten.
Nun ist es ja so, dass GNU-PG unglaublich verbreitet ist, sehr viele Menschen das tatsächlich nutzen und es ein wichtiger Bestandteil ist, der ja letztendlich auch Infrastruktur des Internets, könnte man sagen. Trotzdem ist es so, dass nur eigentlich diese eine Person daran maßgeblich entwickelt hat. Ist das üblich, dass so eine wichtige Software, Open-Source-Software, nur von einer Person entwickelt wird?
Also es kommt häufig vor, dass freie Software, die nur von einem oder wenigen Leuten entwickelt wird, sehr weit verbreitet ist, in vielen Computern dann verwendet wird. Das ist jetzt bei GNU-PG ist es natürlich nicht nur der Herr Koch gewesen. Er hatte zwischenzeitlich auch einen anderen Mitarbeiter, der da mitentwickelt hat. Und es gibt auch andere, die da ehrenamtlich mitarbeiten. Allerdings ist es halt so, dass da nicht genügend Geld da war, um Leute zu bezahlen dafür, dass die dann wirklich mitentwickeln. Und gerade so eine Software wie GNU-PG, die halt eine bestimmte Komplexität hat und bei der man sich halt auch mit Kryptografie auskennen muss, um da mitentwickeln zu können, das macht man halt nicht so nebenher mal kurz am Abend 2-3 Stunden. Und deswegen ist das sehr schwer, das rein ehrenamtlich zu machen.
Diese Rettung von GNU-PG, die ist unter anderem auch Facebook zu verdanken. Es gab halt dann so eine Art Hilferuf und jetzt hat Facebook da auch Geld reingesteckt. Das klingt jetzt mal von außen erstmal so ein bisschen seltsam. Also diese Open-Source-Software, dieser eine Mensch, der dahinter steht ursprünglich, und jetzt kommt auf einmal Facebook, das sich daran beteiligt. Es geht um eine relativ übersichtliche Summe, $50.000, glaube ich, sind da reingesteckt worden. Wie wird das beurteilt, diese Kooperation quasi oder zumindest diese Spende von Facebook?
Na, GNU-PG ist halt eine Software, die in der Infrastruktur von Facebook genauso wie von vielen, vielen anderen Unternehmen vorkommt. Damit machen die Paketüberprüfung von der Software, dass ihnen keine Schadsoftware auf die Computer kommt. Deswegen ist es natürlich eigentlich gutes Denken so von Facebook, dass man dafür dann auch Geld bezahlt. Und andere Unternehmen, die diese Infrastrukturen betreiben, sollten sich auch überlegen, ob sie denn nicht auch dafür investieren und nicht, wie das dann bei Heartbleed war, im Nachhinein, man benutzt eine Software, da gibt es dann nachher ein Sicherheitsproblem und dann zeige ich mit dem Finger auf die Leute, die das entwickelt haben, denen ich aber nie irgendwie Geld gegeben hatte.
Obwohl man ja auch sagen muss, dass $50.000 in dem Kontext eigentlich mal wirklich Peanuts sind, wenn man sich die Relevanz und die Wichtigkeit auch so einer Software anschaut. Und Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, dass einerseits es staatliche Förderung gab, konkret für dieses Projekt. Jetzt sehen wir, dass auch nochmal die Crowd sozusagen finanziert hat, also normale Bürger und Nutzer freiwillig Geld gespendet haben, dass auch einige Unternehmen Geldspenden getätigt haben. Das zeigt aber auch, dass natürlich in der freien Wirtschaft für kommerzielle, normale, in Anführungszeichen, Software mehr Geld verdient werden kann. Und jetzt haben wir aber gesehen, es gibt so Idealisten wie Werner Koch, die erst ehrenamtlich solche Software programmieren und dann halt aber auf Spenden angewiesen sind. Und aber deshalb die Frage, welches Finanzierungsmodell wäre denn notwendig, um solche frei zugängliche und im Sinne einer Open Source freien Software zu finanzieren?
Unternehmen und die Regierung, die diese Software verwenden, müssen in die Software auch wieder investieren, damit sie langfristig davon ausgehen können, dass die weiter sicher bleibt. Das heißt, wenn ich GnuPG erstmal zu kostenlos runterladen kann und das bei meinem System mit integriert habe, muss ich das bewerten, wie relevant ist das für die Sicherheit von meinem System. Und ich muss dann eben an die Entwickler von GnuPG auch Geld bezahlen, damit die das langfristig auch warten können. Sonst gibt es dann halt irgendwann das Erwachen, dass es da dann Schwachstellen gibt, weil es nicht entsprechend gewartet worden ist. Und dann habe ich eben in meinem Unternehmen wieder ein Problem, weil dadurch Sicherheitslücken entstehen. Das Problem ist dann meistens so, dass das dann weitergeht, dass es eben nicht das Unternehmen ist, was den Schaden hat, sondern zum Beispiel wir als Verbraucher. Ich selbst als Verbraucher habe aber keine Möglichkeit, dass ich jetzt die Bank oder die Versicherung dazu bewegen kann, dass sie ihre Sicherheitsstandards erhöhen.
Bei diesem bestmöglichen Finanzierungsweg, den Sie beschrieben haben, liegt natürlich auch die staatliche Unterstützung mit darin. Läuft man aber bei staatlicher Finanzierung nicht auch Gefahr, dass man sich dann hinter Türen einhandelt quasi?
Wenn die Finanzierung von Regierungen gemacht wird, das heißt doch nicht, dass dann Hintertüren eingebaut werden. Das ist ja der Riesenvorteil, den ich bei freier Software habe, dass die Software, die danach entwickelt worden ist, von dem Geld von der Regierung wieder von allen Menschen auf der ganzen Welt überprüft werden kann, weil der Quellcode bei freier Software immer verfügbar sein muss.
Halten Sie das denn für realistisch, dass man zum Beispiel Unternehmen dazu verpflichten kann, an Open Source Projekte sich auch finanziell also unterstützend zu beteiligen? Oder muss eine grundlegende Änderung der Wahrnehmung stattfinden, dass jeder sich auch mehr verantwortlich fühlt?
Ja, ich denke, wir müssen das hinbekommen, dass die Verantwortlichkeit das so regelt, dass es eben für ein Unternehmen teurer ist, wenn ich nicht genügend in Sicherheit investiere, wie wenn ich Geld in die Sicherheit investiere. Also es muss einem wirtschaftlich wehtun, wenn ich diese Investition nicht gemacht habe. Ich zwinge jetzt nicht ein Unternehmen als Regierung, ihr müsst jetzt hier in freie Software investieren, aber ich setze die Anreize so, dass es für ein Unternehmen immer ein Anreiz ist, sich um die Sicherheit der Systeme zu kümmern, was dann letztlich eben auch die Sicherheit von den Bürgern ist, weil das oft die Daten von uns Bürgern sind, die in solchen Systemen dann auch liegen.
Sagt Matthias Kirschner von der Free Software Foundation Europe. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview haben wir übrigens vor der Sendung aufgezeichnet.
Von freier Software kommen wir nun zu freier Musik. Wir haben gerade unsere erste EP veröffentlicht. Bitte ladet sie runter und teilt sie mit so vielen Menschen wie möglich. Das haben nicht Christian Grasse und ich ins Netz geschrieben, sondern das US-Rock-Duo The Screens. Und es steht so auf ihrer Soundcloud-Seite.
Ja, und diese Bitte, die lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Plastic Dreams heißt das Debüt-Mini-Album und daraus hören wir You're My Fuse.
Low, low, low. You can be my superhero, you can be my cruiser, you can be my ruthless racehorse, you can be my rally car. If you lead, the direction follows. If you lead, I'm filled with sorrow. If you loathe, you won't see tomorrow. If you go, then I have to borrow. Low, low, low. When you ask me what was peeling, I will give you smothered feelings. When you ask me what I conquered, I had given up my father. Can't get my mind off.
hören Breitband im Deutschlandradio Kultur und das waren The Screens aus Nashville mit You're My Fuse.
All right, so here we are, one of the elephants.
Sie hören ein verpixeltes und verwackeltes Webvideo, aufgenommen in einem Zoo. Zu sehen ist ein junger Mann. Im Hintergrund ein Gehege mit Elefanten. Das Coole an den Elefanten ist ihr wirklich langer Rüssel, hat er gerade noch gesagt. Gerade mal 19 Sekunden lang ist dieser Clip aus dem Jahr 2005. Über 17 Millionen Mal wurde das Video bisher angeschaut und es gilt als das erste seiner Art. Vielleicht ist das schon ein guter Tipp.
Genau, weil man könnte sich jetzt fragen, wieso spielen die denn in Breitband irgendwelche uralten Webvideos vor, von denen man dann ja auch hier nur den Ton hören kann. Es geht natürlich um die Videoplattform YouTube. 2006 hat sie Google für knapp 1,3 Milliarden Euro gekauft. Eine unglaubliche Summe. Unvorstellbar vor allem, dass sich das je rentiert. So lauteten zumindest damals viele Kommentare. Heute, genau 10 Jahre nach der Gründung, ist YouTube mehr als eine Videoplattform. Es ist eher so etwas wie ein Kulturarchiv. Aus diesem Paradebeispiel für User-Generated Content ist ein durch und durch profitables Bewegtbild-Medium geworden. Unsere Autorin Theresa Sickert hat sich zum YouTube-Geburtstag die technische und inhaltliche Entwicklung dieses Dienstes nochmals genauer angeschaut.
Guten Morgen, Dennis AK fragt mich.
Boyer Schwemmer steht mit blauer Krawatte und hellblauem Hemd vor einem Notenständer. Auf der Nase sitzt eine blaue, gläserlose Brille. Auf dem Notenständer liegt das Manuskript für sein aktuelles YouTube-Video als Dr. Allwissend. Auf dem gleichnamigen Kanal beantwortet er die wichtigen Fragen des Lebens seiner Community.
Guten Morgen, Sassy Baby fragt, warum lästern wir? Ich bitte dich, Sassy Baby, wir lästern doch nicht. Wir unterhalten uns nur über andere Leute. Über mich? Nein, bei über einem Drittel von dem, was wir so tagtäglich reden wir über Leute, die überhaupt gar nicht anwesend sind.
Schaut man sich die Videos von professionellen YouTubern wie Boyer Schwemmer an, mag der Eindruck entstehen, die Videos seien eine Ein-Mann-Produktion. Nur eine Kamera hält aus einer Perspektive auf Schwemmer drauf. Doch dahinter steht ein Team. Eine Kamerafrau bedient die digitale Spiegelreflexkamera, stellt das Licht ein. Ein Praktikant verkabelt den YouTube-Star und nimmt den Ton auf.
Boyer, wie laut sprichst du gleich? Okay, also Ton läuft.
Was?
Ein Bühnenbauer hat das kleine Studio an der Berliner Mediaspree designt. Hinter dem YouTube-Erklärbär Dr. Allwissend befindet sich ein Bücherregal, eine Tafel und ein paar Tierbüsten. Für Skript und Schnitt seiner Videos ist Schwemmer selbst verantwortlich. Dass der Berliner YouTuber auf ein Studio und ein Team zurückgreifen kann, verdankt er der Unterstützung seines YouTube-Netzwerks Endemol Beyond.
Also ich habe eine ganze Weile das einfach alleine gemacht. Auch schon so, dass ich dann damit Geld verdient habe, dass dann Werbung auf den Videos lief und ich damit Geld verdient habe. Aber erst relativ spät habe ich mich dann entschieden, quasi mit so einer Firma zusammenzuarbeiten. Das kam ja schon von einer ganzen Weile eigentlich auf, so diese YouTube-Netzwerke oder Produktionsfirmen, die dann eben so mitgemischt haben und das so ein bisschen professionalisiert haben.
Das erste deutsche Multichannel-Netzwerk Mediakraft wurde im September 2011 gegründet. Heute gibt es hierzulande 5 große MCNs, die den YouTubern bei der Vermarktung und dem Wachstum ihrer Kanäle helfen sollen und das trotz der jüngsten Aufregung um Mediakraft immer noch tun. Auch wenn der Austritt einiger erfolgreicher YouTuber einen Wandel in der Bedeutung der Netzwerke suggerieren mag. Seit Dezember 2013 ist Schwemmer bei seinem Netzwerk unter Vertrag. Dass der YouTuber nun mit einem professionellen Team zusammenarbeitet, ist auch seinen Videos anzusehen und anzuhören. Besonders deutlich wird das, wenn man sich die ersten Gehversuche von Schwemmer als Dr. Allwissend von vor etwa 3 Jahren anschaut.
Also das erste Video ist halt super spontan entstanden irgendwie. Ich hatte ein Video gesehen von einer anderen YouTuberin, auch einer deutschen YouTuberin, und die hat so eine Frage aufgeworfen. Und dann habe ich quasi diese Frage beantwortet in dem Video. Und das war so eine Rolle, wo ich so ein bisschen so den vertrottelten Professor gespielt habe. Und dann passte das irgendwie so Dr. Allwissen. Dann habe ich halt den Kanal erstellt, habe diesen Namen gewählt und das war dann der Kanalname Dr. Allwissen eigentlich erstmal nur.
Also die Barbarina fragt, Wo finde ich eigentlich die Anleitung, wie man zusammenbleibt? Nun, liebe Blauberine, die Anleitung, wie man zusammenbleibt, ist bekanntlich eins der 3 dicken Bücher, die man im Leben besitzen sollte. Und wie alle dicken Bücher
stehen auch diese drei bei mir im Bücherregal.
Der Dr. Allwissend von damals produziert im eigenen Wohnzimmer. Der Kopf leuchtet rot, die Stirn glänzt, der Ton rauscht. Heute ist Schwemmba perfekt ausgeleuchtet, der Ton ist klar. Über die Jahre hat Schwemmba auch seinen Stil und sein schauspielerisches Talent herausgebildet. Eine klare Ansprechhaltung, der typische harte Schnitt und Gegenschnitt.
Wenn ich dir etwas Persönliches über einen meiner Freunde erzähle, zeige ich, dass ich dir vertraue, denn ich sage natürlich auch immer dazu, na gut, ich erzähle es dir, aber du darfst es niemandem weitererzählen. Nein, klar, das bleibt natürlich unter uns.
Schwembers Videos haftet immer noch etwas Selbstgemachtes an. Der professionelle Selfmade-Look aus der einen Kameraperspektive ist gewollt. Diese Entwicklung ist aber nicht nur bei dem 38-jährigen YouTuber zu beobachten. In der gesamten Community haben sich verschiedene ästhetische Formen herausgebildet, die sich von Videoformaten im Fernsehen unterscheiden. Zwar gibt es auf YouTube immer noch reine Amateurvideos in mäßiger Qualität, unter den ersten Suchergebnissen sind sie aber nicht mehr zu finden.
Es scheint ja fast so ein wenig, als würde unsere Kollegin Theresa Sickert den liebevollen Dilettantismus bei YouTube vermissen. Also ich glaube, den wird es da auch in 100 Jahren noch geben, wenn es die Welt da noch gibt.
Wo es den aber natürlich überhaupt nicht gibt, das ist bei Breitband. Wir wissen ja gar nicht mal, wie man das schreibt, noch was das ist. Jetzt zum Beispiel läuft schon die Schlussmusik, da haben wir total professionell erkannt, dann ist die Sendung wohl bald zu Ende.
Wir müssen uns sputen, glaube ich.
Nach uns folgen die Nachrichten und dann die Sendung Rang 1 mit unserer Kollegin Susanne Burkhardt.
Und unsere Namen sind Christine Watti.
Richtig. Und du heißt Christian Grasse.
Genau. Hier so vor der Scheibe unserer alles umplanende und alles überwachende Redakteur Markus Richter. Ins Netz geschrieben für sie hat Miriam Sanderbart. Vielen Dank auch dafür.
Richtig. Und das war's jetzt, oder was? Was
ja.
mit Blumen
also
und
ich habe natürlich noch eine Blume für dich, auch frisch gemalt. Die kannst du auch noch ins Wasser stellen. Bitte
schön. Oh, danke schön. Es ist so schön hier bei Breitband. Haben Sie ein schönes Wochenende, so wie wir.
Und im Hintergrund, genau, gibt's noch Musik für Sie. Retro-elektronische 8-Bit-Sounds treffen auf moderne Drum and Bass und Techno-Fragmente. Paragon, so heißt nämlich das neue und aufregende Album des Londoner Künstlers Ashley Charles alias Saberpulse. Und damit sagen wir Tschüss, viel Spaß und ein schönes Wochenende.